Die Frage, ob die Tiere denken können, geht ja durch die Geschichte der Menschheit eigentümlich hin und her. Im Grunde wird man doch wohl, ehe die exakte Forschung begonnen hat, darüber Sicheres auszusagen. So ungefähr sagen dürfen, das Ganze lässt sich unter dem Stichwort vom unvernünftigen Tier fassen. Also das Tier kann eben nicht denken. Aber dann hat es doch immer Zeiten gegeben, die offenbar den Tieren außerordentliche Denkleistungen zutrauten. Im Mittelalter hat man vielfach Tiere vor Gericht gezogen, angeklagt, verurteilt, und das setzt doch eigentlich voraus, dass sie zumindest schuldhaft getandelt haben, verdacht
Entschuldigen Sie,
haben.
eine Zwischenfrage. Wirklich, das ist geschehen.
Das
Also
ist
viel
geschehen.
mehr ist geschehen als etwa heute, wenn Menschen sagen, mein Tier kann denken, mein Hund oder der kluge Hans ist ein denkendes.
Nein, man hat also Tiere vor Gericht gezogen, Verhandlung gemacht und sie dann bestraft, geköpft und so weiter. Aber halten wir uns an die Philosophen, so sagt Descartes etwa ausdrücklich, das Tier ist ein Wesen, das keinen Verstand hat. Es ist eine automatische Maschine, eine Lebensmaschine. Es hat keinen Verstand. Und im Grunde ist es doch wohl die durchgängige Auffassung, die das Tier kann nicht denken, der Mensch kann denken, die Sonderstufe des Menschen beginnt damit, dass er denken kann. Ich glaube nun allerdings, dass man, seitdem die moderne Tierpsychologie begonnen hat zu arbeiten, diesen Dingen gegenüber eine etwas andere Stellung einnehmen muss. Sie ist sehr viel komplizierter und sicher ist der Unterschied nicht mehr so scharf.
Ja, also der gute Descartes, der hat zweifellos schon in seiner eigenen Zeit, in der er schrieb, erheblichen Widerspruch erfahren, gerade mit dieser These, dass die Tiere reine Reflexautomaten seien. Ich habe leider den Namen von seiner berühmten Nichte vergessen, die sehr hübsche Sonette auf Französisch natürlich gedichtet hat, aber die Übersetzung ist etwas holperig in der Erinnerung geblieben. Diese Dame hat in ihrem Garten eine kleine Grasmücke am Gesang im nächsten Jahr, nachdem sie im Winter über, wer weiß wo, in Afrika gewesen sein mag, wiedererkannt. Und dichtet dann, als ich das lieblichste Grasmückchen in meinem Garten wiederfand, da muss ich sagen, lieber Onkel, sag, was du willst, die hat Verstand. Auf Hochdeutsch, wenn einer ohne Kompass und ohne Karten und ohne Führung diesen Weg wiederfindet, das ist schon eine Leistung, die man einem Automaten nicht zutrauen darf. Und das wäre zugleich auch eines von den vielen Beispielen, die dann nachher später in unserer Diskussion mit erheblich sein werden.
Aber was wäre das, Herr Heiß? Wäre das nicht in Ihrem Sinne noch gar kein Denken, sondern nun, das ist ganz handfeste Intelligenz bewiesen, wenn die Grasmücke zurückkommt und den Weg findet und den Ort.
Ja, damit kommen wir ein bisschen in die Frage hinein. Also die Tierpsychologie hat ja sehr früh begonnen, die Frage zu prüfen, ob Tiere Intelligenz haben. Und das ist eigentlich noch eine Phase, die vor der Forschung, wie sie von der vergleichenden Verhaltensforschung, also von Köhler und Lorenz begonnen worden ist, liegt. Bleiben wir doch einen Moment bei der Frage. Die sogenannten Intelligenzuntersuchungen an Tieren waren Untersuchungen, wie weit das Tier imstande ist zu lernen. Herr Köhler kann uns sicher dafür ein paar Beispiele sofort aus der Hand, aus dem A schütteln.
Ja, natürlich. Also Thorndike und Jerkes und all diese amerikanischen Männer haben ja eigentlich auch ihre Nachfolger fast bis auf den heutigen Tag im Wesentlichen nur sich um die Frage bekümmert, was Tiere lernen können, und haben eben aus dem Grad ihres Lernvermögens dann, das haben sie einfach als Maßstab für Intelligenz genommen. Aber wir sind doch eigentlich mehr der Meinung, dass man das nicht tun sollte, sondern auf produktivere Seiten anstatt lediglich auf die Kapazität des Gedächtnisses abzielen. Und entscheidend sind ja dann weiterhin eben Männer wie Wolfgang Köhler mit seinen Schimpansenuntersuchungen in Teneriffa vor allen Dingen gewesen.
Ich habe noch eine Frage dazwischen. lernen können, etwas behalten, Gedächtnis. Ist das nicht sehr häufig, und das ist der Ansatzpunkt doch bei vieler Tierpsychologie der älteren Art, Intelligenz oder Denken festzustellen? Warum geht das immer über den Weg der Dressur? Wenn also die Tiere keine denkenden Wesen sind, wie die Menschen beanspruchen, denkende Wesen sozusagen von Bestimmung her zu sein, warum, es ist nur die Dressur, die den Weg ermöglicht, auf das Denken zu kommen, oder?
Ja, darf ich dazwischen sagen, das, was Herr Köhler sagte, dass diese älteren Lernuntersuchungen alle im Grunde auf das Gedächtnis zurückgehen, ist ja sehr interessant.
Ja.
Dieser Vorgang der Intelligenz, dass ein Tier etwas behalten kann und aus dem Gedächtnis heraus wieder so handeln kann und scheinbar intelligent handeln kann, diese Art von tierischer Intelligenz ist ja sicher schon längst erwiesen. Und da würde natürlich zunächst einmal zu sagen sein, wir wissen von der Menschenpsychologie her, ohne Gedächtnis ist keine höhere Intelligenz möglich. Aber die höhere Intelligenz braucht später das Gedächtnis nicht mehr. Also Sie können später sehr klug sein und Ihr Gedächtnis weitgehend verlieren.
Gut, wir lernen, aber wir werden nicht dressiert.
Ja.
Ja, also dazu möchte ich Folgendes sagen. Diese Laboratoriumspsychologen der damaligen Zeit, die ich nannte, insbesondere die amerikanischen, haben merkwürdigerweise weithin verabsäumt, sich für das Verhalten des freilebenden Tieres im Wildstande zu interessieren. Und hier wird ganz zweifellos ungeheuer viel gelernt. Und daran haben sie eigentlich nicht gedacht. Sie fanden vielleicht das zu kompliziert oder ich weiß es nicht, woran es gelegen hat, an welchen Hemmnissen. Wir sind heute viel mehr darauf aus, also gerade das Wild- und Normalleben der Tiere zu untersuchen. Und dabei dann eben entdecken wir ungeheure Mengen von Dingen, die sie zweifellos selbst gelernt haben. Und sprechen in diesem Sinne von Selbstdressur. Also bitte meinen Sie nicht, dass unter Dressur immer eine Menschenleistung angenommen werden müsse. Ein Tier kann genau wie ein Mensch seine Erfahrungen machen und diese behalten und verwerten.
Also wäre diese Selbstdressur etwas wie eine besondere Art von Verhalten, auch schon Verhalten, das das Tier selbst bestimmt?
Jawohl. Er wird dann von der angeborenen Seite, müssen wir natürlich dann später noch ausführlich lernen, die bestimmt, was ein Tier lernen kann, in welchen Zusammenhängen ihm ein solches Lernen möglich wird. Und dazu haben sie unausgesetzt Gelegenheit, in ihrem Wildleben Erfahrungen zu machen und machen die auch in außerordentlich reichem Maße.
Im Übrigen ist dazu zu sagen, dass wir ja auf dem Standpunkt stehen, dass auch beim Kind, beim Menschen, das erste Lernen mit Dressur beginnt. Die ersten Lernresultate sind Dressurresultate. Also auch wir beginnen in gewissem Sinn mit Dressieren.
Also dann wäre also Tier und Mensch zunächst wieder gleich.
In diesem Punkt gleich. Die Anfänge der Erziehung liegen auch beim Menschen, erfolgen auf dem Dressurweg.
Wie wäre es nun mit dem ersten Beginn der Verhaltensforschung? Also Ergebnisse, die Ihr Namensvetter Wolfgang
Köhler. Ja, also Wolfgang, der hat vor allen Dingen eben die berühmten Intelligenzprüfungen gemacht. Also das Primitivste sind einfache Umwegversuche, bei denen ein Huhn also kläglich scheitert. Wenn man das Huhn vor ein Gitter stellt und gegenüber jenseits des Gitters Futter ausstreut, dann läuft das Huhn gegen das Gitter und kommt nicht darauf, den Umweg zu machen. Bei einem Hund kann das anfangs auch so gehen, aber früher oder später auf einmal kommt er darauf und geht auf dem kürzesten Wege um diejenige Ecke, wo er den kleinsten Umweg zu machen hat. Und man sieht ihm richtig an, sozusagen, aha, er hat den Einfall gehabt, so muss ich's machen, dann komme ich hin. Und das nächste Mal wird er zweifellos eben auch wieder den kürzeren der beiden Umwege wählen. Und nach diesem Prinzip laufen dann die ganzen Schimpansenversuchen, die Wolfgang Köhler so außerordentlich berühmt gemacht haben und die dieses ungeheure Aufsehen errichten. Es ist viel sogenanntes Versuch- und Irrtumsverhalten dabei gewesen, mit in sich Erinnern an das, was von diesen mehr oder weniger blinden Versuchen Erfolg gebracht hat. Aber darüber hinaus eine Fülle von wirklich konkreten und außerordentlich wertvollen Einfällen, muss man sagen, deren Kombination er dann als Einsicht bezeichnet hat. Und in einer späteren Darstellung hat er als den primitivsten Fall eines solchen einsichtigen Handelns denjenigen des verständlichen Zusammenhangs definieren wollen, was ein brauchbarer Gedanke war.
Kann man das in Beispielen hören? Aber Herr Heiß, Sie sagten...
Ja, da sind wir nun am springenden Punkt, nicht? Diese achte Intelligenzleistung, bei der sich in irgendeiner Form nachweisen lässt, dass das Tier nicht nur etwas merkt, sondern eine Einsicht hat, dass sich also, um es mit anderen Worten zu beschreiben, eine Art Aha-Erlebnis vollzieht, indem das Tier plötzlich einen Zusammenhang sieht, diese Art von Intelligenzleistung ist ja zweifelsohne schon eine sehr viel höhere Leistung. Ja, und da hat Köhler ja eine Reihe, also Wolfgang Köhler, eine Reihe sehr schöner Beispiele.
Ja, wenn ich also das Primitivste nehme, eine Drehscheibe wird vor das Gitter des Käfigs gesetzt und auf den äußersten Rand der Drehscheibe eine Frucht gelegt. Die Drehscheibe ist so groß, dass der Arm des Affen bis zur Frucht nicht hinreicht. Er kennt aus Erfahrung genau seine Reichweite, sieht also das Hoffnungslose des Hingreifens ein und er hält sich traurig im Hintergrund. Ist niedergeschlagen, bedrückt. Nach irgendeiner Zeit kommt er dann doch mal ran und legt, sagen wir mal spielerisch, versuchsweise die Hand auf den Rand der Drehscheibe und schon dreht sie sich. Das heißt also, die Frucht kommt näher. Der verständliche Zusammenhang besteht jetzt darin, dass der Affe einerseits sieht, die Frucht kommt mir nahe, und zweitens spürt, was seine Hand tut. Er braucht nichts weiter zu tun, als fortzufahren in dieser Bewegung. Und das tut er. Und je mehr er fortfährt, umso näher kommt die Frucht, da hat er sie. Also mit einem Mal hat er dieses Erlebnis und schon braucht er nur weiterzumachen und das Ding ist erfüllt. Das war sozusagen ein durch die Apparatur ihm induzierter Einfall. Die Leistung besteht nur darin, es zu nützen und zu sehen. So geht es. Aber das ist zweifellos eine große Sache und sehr viele andere Tiere würden das nicht gesehen haben, sondern vielleicht nach der Gegenseite gedreht haben, hin und her geschwankt und ähnliches mehr, als sich für die eine der beiden Richtungen zu entscheiden.
Das ist schon etwas. Aber trotzdem ein Automatismus, der aus diesem Aha-Erlebnis kommt.
Ja, nun kann man ja sehr schön hier noch das Aha-Erlebnis zeigen, weil, wenn ich recht orientiert bin, der Affe das einmal macht und dann macht es ihm solchen Spaß, dass er selbst die Frucht wieder hinlegt und nochmal dreht.
Ja, das kann leicht passieren bei all diesen Dingen.
Und da zeigt sich ja doch schon, dass etwas anderes noch vor sich geht. Aber das vielleicht schönste Beispiel ist ja doch das Bambusbeispiel.
Ja, das war der Sultan, also der beste von seinen Schimpansen. Das konnten sie alle mit irgendeinem Stock eine Frucht heranzuharken, sagen wir mal, in die Nähe des Gitters, sodass sie erreichen konnten. Nun ist einmal also dieser Stock zu kurz und es ist ein hohler Bambusstock. Es liegt auch noch ein zweiter Bambusstock in der Nähe. Der Affe kommt darauf, den einen Bambusstock in die Höhlung des anderen zu stecken, den dünnen in die Höhlung des dickeren und dadurch das Werkzeug zu verlängern. Jetzt kriegt er die Frucht und genau passiert das, was Herr Heiß eben sagte, also er hat sie, schmeißt sie sofort wieder raus und zieht sie noch einmal ein, zwischendurch nimmt er seinen Stock auseinander und setzt ihn wieder zusammen. Und dann schmeißt er 1000 Dinge, die ihn gar nicht interessieren können, heraus und freut sich daran, immer wieder den Stock, indem er ihn dekomponiert und wieder zusammensetzt, dass das so schön geht, das Zeug alles reinzuziehen. Also er hat richtig einen Mordspaß an seinem Spiel. Oder auch diese Dinge, dass er keinen Stock hat und geht an einen Baum und bricht dem einen Ast ab und verwendet ihn als Stock. Also er erkennt den Werkzeugcharakter eines Astes, der noch am Baume dran sitzt und leistet dieses Erstaunliche, dass er sozusagen aus dem Totale dieses Eindrucks des zusammenhängenden Baumes den Ast herausnimmt, ihm absieht sozusagen und sein Werkzeug herstellt. Und ebenso auch dieser Sultan, der dann einen dünnen Stock kriegt, der aber doch noch zu dick ist, um in die Höhlung des Dickeren zu passen, und nagt ihn sich zurecht, so lange, immer wieder probierend, bis es richtig zupasst.
Also das wäre Einsicht und nicht bloß Gedächtnisleistung, nicht
zweifellos
bloß Kombination.
Ja. Ja, nun könnte man natürlich sehr kritisch immer noch sagen, muss das unbedingt schon auf der Stufe der Einsicht stehen? Sind das nicht doch alles Gedächtnisleistungen letzten Endes? Zufällig hat er das gesehen, er merkt das, er merkt sich das und wendet es wieder an. Also ich will nur sagen, man kann es noch sehr kritisch so ansehen.
Man könnte auch schließen aus der Tatsache, dass immer wiederholt wird, der Affe gern wiederholt die Drehscheibe, dass die Kombinationsgabe nur ein bisschen in die Länge gezogen wird.
Ja, und dann gibt es ja sehr merkwürdige andere Dinge, die ich immer sehr hübsch finde, diese Spiele der Tiere, die Köhler auch beobachtet hat, wie sie plötzlich alle im Kreis herumlaufen, der erste setzt sich etwas auf den Kopf, die anderen Apfen trotten alle ihm nach und dann wählen sie wieder ein anderes Spiel. Ja, nun finde ich aber eben, dass die vergleichende Verhaltensforschung, die ja irgendwie doch die legitime Fortsetzung dieser Forschung war, dass die dann mit einer Reihe wunderschön angestellter Experimente den Tatbestand noch genauer erhärtet hat, den Tatbestand, in dem ganz deutlich wird, dass wir hier doch so etwas wie Einsicht annehmen müssen. Und ich würde vorschlagen, wir gehen gleich zu der Besprechung der einzelnen Experimente über.
Ja, da möchte ich vorher schnell noch etwas sagen. Heißt, wenn Sie eben sagten, dass die moderne Verhaltensforschung, also die an Konrad Lorenz Namen in erster Linie anknüpft, eine direkte Fortsetzung der Wolfgang Köhlerschen Versuche sei.
Legitime.
Legitime, ja. Da muss man doch sagen, sie hat der Sache eine ganz neue Seite abgewonnen, die vorher ziemlich weithin übersehen worden ist. Sowohl von den amerikanischen Psychologen als bis zu einem gewissen Grade doch auch von Wolfgang Köhler eben die Grundfrage nach ererbtem tierischen Verhalten.
Richtig.
Also insbesondere das, was wir nun heute einen Instinkt nennen in diesem modernen Sinne, das heißt also angeborene Motorik, und dazu auf der anderen Seite das angeborene Verständnis dieser Motorik, die ich bei einem Artgenossen sehe, also das, was man das angeborene Schema nannte.
Ja, das ist eben das ungeheuer Interessante, dass in dieser Hinsicht die Forschung nun einen ganz anderen Ansatz wählt. Ich darf es gleich am Beispiel erörtern. Nicht? Man hat ja immer wieder, ganz allgemein unter dem Begriff des Instinkts, die erstaunlichen Leistungen der Tiere kann. Beispielsweise gewisse Wespen schlupfen aus, unmittelbar nach der Geburt sind sie imstande, ein Nest zu bauen, genau wie die Alten. Die Spinne und die Fabrikation ihres Nestes ist eine ähnliche Sache, kein Handwerker kann es mit dieser Feinheit herstellen. Und darauf macht nun Herr Köhler aufmerksam, dass diese Art von Leistungen, die so erstaunlich intelligent aussehen, gewissermaßen mit einer höchsten Intelligenz geschehen, die sind ja in gewissem Sinn gar keine Intelligenzleistungen. Denn das hat die Lorenz-Köhlersche Forschung sehr deutlich herausgestellt, dass das angeborene Verhaltensweisen sind. Aber vielleicht beschreibt Herr Köhler
das. Ja, das ist also eben so, dass dafür kann man nichts. Was einem angeboren ist, das hat man halt. Also das kann man ja unmöglich als Intelligenzleistung ansehen, ebenso wenig wie man den Spatz klug nennen würde, weil er fliegen kann, und mich für dumm, weil ich nun keine solchen Flügel habe und das nicht so verstehe wie er. Was mir angeboren ist, dafür kann ich nichts, und was ich angeborenermaßen nicht habe, dafür kann ich auch nichts. Und es ist tatsächlich so, dass all diese Instinktleistungen, sagen wir mal, der Schwan baut jetzt sein Nest. Und ja, wozu baut er das? Man sieht ja den Zweck ein, er will trocken haben, damit nachher die Eier schön trocken liegen und dass er sie in Trockenheit ausbrüten kann, dieser kluge Schwan. Und dann sagen die Leute, was hat der für Voraussicht, was ist das für ein weiser und kluger Vogel, oder der Hamster, der da einhamstert, damit er im Winter schön zu essen hat und dergleichen mehr. Nein, es ist einfach angeboren, dem anderen ist das nicht so angeboren und deswegen ist er nicht dumm und der andere ist nicht klug.
Aber dann käme es dann doch darauf an, genau die Grenze zu finden, wo das Angeborene aufhört.
Haargenau, ja. Und das können wir heute.
Ach, schildern Sie doch.
Das machen wir mit dem Kasperhauser Versuch.
Ach, schildern Sie doch erst noch die Spinne, wie die das Netz Spinnenlernen entwickelt, das finde ich immer so aufschlussreich.
Ja, sie lernt es nicht, sondern eines schönen Tages kann sie es. Das ist genauso, sagen wir mal, wie das Gehen lernen oder das Laufen lernen. Nehmen wir ein junges Fohlen, das ist geboren und ist trocken geleckt und dann läuft's los. Dann kann es galoppieren, es kann Schritt gehen, es kann hopsen, es kann springen, es kann alles. Und andererseits der Hund, der kann gar nicht, der liegt auf seinem Bauch, der neugeborene Hund, und braucht 3 Wochen lang, bis er anfängt auf allen Vieren, und vorher robbt er ganz jämmerlich, zieht sich ein bisschen mit den Vorderbeinen und mit den Hinterbeinen, da ist er wie gelähmt. Es ist einfach, deswegen braucht der Hund nicht zu lernen und ebenso wenig das Menschenkind, sondern das nennen wir Reifen. Bei dem Pferde liegt die Geburt eben physiologisch gesprochen später als bei dem Hund. Und es reifen ihm, es wachsen ihm gewisse Strukturen. Dem Hund müssen sie wachsen, bevor er laufen kann. Und bei dem Pferd sind sie, wenn es zur normalen Zeit geboren wird, schon im Mutterleibe gewachsen. Das ist der ganze Unterschied. Also angeboren meint nicht das, was ich zur Zeit der Geburt kann oder nicht kann, sondern es meint einfach, was mir ererbt ist und was ich nicht zu lernen brauche.
Aber was ist denn nun mit der Spinne, die so schrittweise?
Nun ja, also die Spinne zum Beispiel, wenn die zum ersten Mal Fäden zieht, dann entsteht in dem Raum, in dem sie sich befindet, ein wüstes und ungeordnetes Gewirr. Und eines schönen Tages, vielleicht an ihrem 8. Ja, Arten verschieden, etwa bei Zilla am 8. oder 9. Tage, auf einmal sucht sie sich irgendeinen Platz, der als Rahmen dienen kann, und hier spinnt sie ein paar Rahmenfäden und setzt da mitten hinein als Erstleistung ein wundervolles, verkleinertes Abbild desselben prachtvoll ganzheitlichen und schön gestalteten radiären Netzes, genauso wie sie es die erfahrene Spinne nicht besser machen könnte.
Ja, das ist ja sehr schön in den Kaspar Hauser Versuchen geschildert und bewiesen. Und da finde ich immer so eindrucksvoll die Versuche, die Sie unternommen haben mit der...
Der Dornkasper.
Ja, das kann ich ganz kurz sagen. Also da haben wir mal ein Beispiel, dass der gesamte Artgesang angeboren ist. Also, wir haben, Franz Sauer in meinem Institut hat das gemacht, bitteschön.
Wie geht denn eigentlich so ein Kaspar Hauser Versuch vor sich?
Ja, ich will es gleich sagen. Also, wir nehmen ein Ei aus dem Nest. Natürlich kann man ein Tier nicht vollkommen von allem absperren, aber von irgendwas Bestimmtem kann man es absperren, was man nun gerade untersuchen will. Und bei der Sprache bzw. dem Gesang will ich wissen, ob das Vorbild des Artgenossen erforderlich ist. Also nehme ich das Ei heraus auf einem Stadium, von dem ich weiß, dass der Keim innen drin noch keine Ohren hat und noch nicht hören kann. Und lege dieses Ei in eine schalldichte Kammer hinein.
Warum schalldicht?
Nun, damit also kein Dorngras mit dem Gesang von außen hineindringen kann oder sonst irgendein Geräusch, was dem Tier als Schallvorbild dienen könnte.
Also gut, die Dorngrasmücke ist, solange sie es wollen, abgeschnitten von jedem Hörer.
Sie wird also, solange sie lebt, nur sich selber hören können.
Trauriges Schicksal.
Ja, also, aber sich selber kann sie hören. Und da würde dann der Kaspar Hauser, so dieses der Kaspar Hauser erster Ordnung, der nur sich selber hört, der Kaspar Hauser nullter Ordnung wäre der, der noch taub ist dazu, also auch sich selber nicht hören kann. Ja. Und von dem will ich heute noch nicht reden, weil der noch in Arbeit ist. Aber dieser hier, diese Dorngrasmücke, die tut nun etwa am 5. Tag ihres Lebens, wenn sie sperrt, den Schnabel aufmacht, um Futter reingesteckt zu kriegen, das muss dann der Versuchsleiter tun, dann sagt sie Ziep. Und das sagt nicht bloß die eine, sondern das sagen alle drei unserer Kasperhausers, die sich gegenseitig nie gehört haben und alle drei bei derselben Gelegenheit und auf dieselbe Weise, so dass sie es miteinander verwechseln können und jeder hat bloß sich gehört.
Schön.
Da haben Sie den Beweis, der Ziep ist angeboren.
Also Sie können sagen, am 5. Tag muss die Gras, wenn sie normales Ziep sagen.
Da sagt sie,
dann geht's weiter.
Und am 11. Tag sagt sie Idat bei derselben Gelegenheit, nun hat sie 2 Laute und jetzt kommt was sehr Lustiges, das möchte ich dem Lallmonolog des Säuglings vergleichen. Jetzt fängt sie nämlich an zu komponieren. Genau wie der. wenn der behaglich ist und liegt auf seinem Rücken und hat nichts zu tun, dann fängt er an und komponiert A, B und X und was er sonst alles lallt, da, da und bübö und was es ist, macht daraus einen Jugendgesang. Und genauso macht das diese Dorngasmücke.
Also wir nennen Lallmonolog dieses, dass der Säugling sich hier in einer Art von Monolog mit Lalllauten ergeht und immer wiederholt.
Macht ihm Spaß, offenbar. Er hat ja nichts davon, aber dieses Komponieren erfreut offenbar sein kleines Herz. Und genauso ist das bei diesem Vogel, wenn er nichts zu tun hat, wenn er nichts zu wünschen hat, dann macht er aus den jeweils bisher bei ihm schon aufgetretenen einzelnen Lauten, es gibt bis zu 24 Stück, die bei allen dreien in derselben Reihenfolge aufgetreten sind, macht er diesen wunderbaren Jugendgesang. Und nachher, im nächsten Frühjahr, wenn er dann geschlechtsreif geworden ist, da singt er dann dieses Dorngrasmückenlied, was wir draußen im Freien von den erwachsenen Dorngasmücken auch zu hören gewohnt sind. Also, das ist affektgebunden. Eine bestimmte Äußerung, ein kleines Ströflein, kommt also beim Revierkampf mit irgendeinem Rivalen, der dieses Revier besetzen möchte, ein anderes bei der Balz mit seinem Weibchen, eins unmittelbar vor der Verpaarung und ähnliches mehr.
Also, bei der Dorngrasmücke, Herr Köhler, haben Sie festgestellt, was da alles an Instinkt funktioniert, auch wenn gar keine Schallverbindung mit der Umwelt
Jawohl,
besteht.
Jawohl, ja. Und genauso wie hier mit dem Gesang gilt das allgemein, ein solcher Kaspar Hauser, den man vollkommen vereinzelt, ohne Kontakt mit Artgenossen aufzieht, der zeigt in seinem Verhalten alles das, was dieser Spezies angeboren ist.
Ja, wann kommt aber das, was nicht mehr in dieses Instinkt, in diese Instinktbahn hineingehört?
Ja, darf ich vorher noch auf das aufmerksam machen, auf diesen sehr interessanten Teil. In der Paarungszeit können Sie ja dann noch einiges andere herauskriegen, nicht mit den Handmanipulationen.
Ja, also ich muss Ihnen natürlich sozusagen einen Anlass geben. Und nachdem es ein Kaspar Hauser ist, kann ich mir unmöglich ein Artweibchen geben. Denn dann kriegt er ja was zu hören, denn ist mein Versuch im Eimer. Aber da helfe ich mir eben auf die Art, vielmehr der Herr Sauer hat das famos gemacht. Er hat das Normalverhalten der Tiere so gut beobachtet, dass er also nach genauem Studium der angeborenen Schematen und so weiter sagen konnte, für die Reaktionen, die ein Dorngasmückenmann seinem Weibchen gegenüberbringt, sind verantwortlich als Auslöser gewisse sogenannte Schlüsselreize.
Ja.
Und die kann er imitieren mit seiner Hand.
Ja, also das
Und
muss man
nun balzt dieses Männchen seine Hand an.
Das muss man vielleicht etwas genauer noch unterstreichen, nicht? Er macht also die Bewegungen nach, die ein Dorngrasmückenweibchen macht, führt die dem Kaspar Hauser Versuch vor, in der Zeit, wo er den Balzgesang hat und mittendrin ist. Und was tut dann der Mann?
Darauf im Gänsehaken denkt der Mann, das ist ein Weibchen und begattet die Hand. Mit allen Regeln der Kunst. Bis zur Spermaausspritzung.
Ja, das ist ja nun eben doch eine sehr erstaunliche Tatsache.
Wieso? Das wäre aber auch ein Funktionieren innerhalb des Gegebenen.
Man muss so sagen, diese Instinkthandlungen sehen furchtbar gescheit aus, wenn sie normal verlaufen. Und bei solchen Gelegenheiten wie dieser hier, wo ich also mit einer Attrappe hineinkomme, da sieht man, dass sie fürchterlich blöde aussehen können. Eben deswegen, weil sie automatisiert sind, nicht wahr?
Ja, und da wird nun eben auch sehr deutlich, nicht, das wollten wir ja abgrenzen, dass diese Art von Vorgängen, von denen Sie sagen, sie sehen so furchtbar gescheit und intelligent und zweckmäßig gedacht, sind, dass eine ganze große Reihe dieser Vorgänge einfach angeboren ist,
Jawohl.
Nicht gelernt wird und nichts mit Intelligenz
also
zu tun
für die Intelligenzuntersuchung einfach ausfallen.
Also Grund für Erstaunen ist gar nicht da.
Gar nicht da, deswegen ist eben angeboren.
Ja, und alles, was nun, gibt es nun da Verhalten, dass das einfach nur so als Fortsetzen dieses vorgebahnten Instinkts zu verstehen ist und auch noch nicht das Denken ist, worauf Ihre Untersuchungen, Herr Köhler, hinauslaufen.
Ja, ich darf die Frage aufnehmen, denn dort beginnt ja nun die eigentliche Frage. Und haben Sie nun, ich weiß ja, dass Sie haben, Versuche angestellt, in denen sich dann doch plötzlich zeigt, dass in dieses Verhalten sich ein einsichtiges Verhalten einfühlen kann.
Und das scheint mir ja wunderbar mit Ihren Mäuse- und Kolkraben
ja.
suchen.
Ich will erst noch Ihnen schnell antworten. Also, was, wonach Sie fragten, das ist darin gegeben, dass man also in die angeborenen Schlüsselreize und Auslöser in diesen Komplex, den man als angeborene Schema bezeichnet, hineinlernt. Spezielle Dinge. Zum Beispiel ein Vogel, dem ist es angeboren, wenn er geschlechtsreif ist und möchte gerne brüten und ein Nest bauen, dass er sich dann ein Biotop, ein Ort sucht, dessen äußere Gestaltung den Ansprüchen entspricht, die eine Art als Brutort braucht. Also zum Beispiel ein Storch, der braucht am besten irgendwas in der Höhe, zum Beispiel einen Dachfirst oder einen Baum. Da kann er drauf nisten. Und ein Sandregenpfeifer, der braucht also Sandstrand am Seewasser. Und den kann er finden auf einem außerordentlich großen Bezirk, das ganze Meer entlang. Aber es stellt sich heraus, wenn der zum zweiten Mal brütet, hat im vorigen Jahr gebrütet, vor einem Jahr, und jetzt ist er in Afrika gewesen und hat ein halbes Jahr lang den alten Ort nicht gesehen, er kommt genau an die alte Stelle wieder und versucht, dort sein Revier zu beziehen. Und wenn da schon einer ist, kämpft er so lange, bis er den raus hat.
Ist das nicht auch noch die alte Bahn?
Er hat haargenau hineingelernt in sein angeborenes Schema, was Revier sein könnte. Dieses ist mein Revier.
Ach, den singulären Ort.
Den singulären Ort. Also wenn Sie wollen, wenn Sie psychologisieren wollen, können Sie das angeborene Schema mit einem Gattungsbegriff, Revier, Halsbandregenpfeifer-Revier, definieren. Und mein Revier, also die konkrete Vorstellung meines Revieres, die wäre eben eine Vorstellung im Sinne des unbenannten Denkens. Da ist hineingelernt worden. Und genauso gut kann sich also der Sandregenpfeifer natürlich angeborenermaßen nicht in ein Krokodil verlieben, sondern es muss unter allen Umständen ein Artgenossin sein. Welche ist egal, aber wenn er sich verliebt hat, dann ist es eben die eine. Und der bleibt er lebenslang treu, unter Umständen sogar über den Tod hinaus. Er hat sie persönlich kennenlernen und hat also durch einen Lernvorgang von 1000 individuellen Merkmalen in sein angeborenes Schema, sozusagen das Ideal ist, verwirklicht, verpersönlicht und vereinmaligt worden.
Also durch Lernvorgänge.
Jawohl, genau.
Vorstellen ja. bei den Tieren.
Ganz weites.
Ist das schon so viel? Kritisch könnte man immer wieder sagen, das ist das Verbinden einer angeborenen Verhaltenslinie mit einem Gedächtnis.
Jawohl, genau.
Mehr ist es noch
Mehr
nicht.
Mehr ist es noch nicht, nein.
Aber ich komme wieder auf Ihre
Jetzt wir
anderen
dazu,
Versuche ja. zurück. Mhm. Da kommt eben doch mehr heraus. Ja. Und um das ganz prinzipiell gleich zu sagen, ich glaube, hier kann man nicht mehr an der Tatsache vorbei, dass es sich nicht nur um eine angeborene Verhaltenslinie, die sich mit einem Gedächtnisinhalt verbindet, handelt, sondern dass hier tatsächlich eine Einsicht vollzogen wird.
Wie geht das zu?
Das muss Herr Köhler doch, glaube ich, jetzt am Experiment selbst schildern.
Ja, wollen wir mal erst
den Neusetzer dazwischen fragen, um das einfach etwas deutlicher zu machen.
Ja. Also nehmen wir mal den Mäuseversuch. Sie kennen ja sicher diese vielen alten Labyrinthversuche von den Amerikanern, haben wir uns also auch mal damit abgegeben. Also ein sogenanntes Hochlabyrinth.
Ja,
haben
was ist
wir
denn so ein
gebaut.
Hochlabyrinth?
Das ist also eine Konstruktion, in unserem Fall aus Aluminiumlinealen, die man zusammenfügen kann. Und dieses Gebilde, also eine Bahn, eine G-Bahn in der Breite einer Maus von einer höchst komplizierten Gestalt, sind 24 rechte Winkel, also drei Wegentscheidungen drin und die ganze Sache ist ungefähr 4 Meter lang und hängt frei in der Luft auf einem feinen Drahtnetz, etwa 1,5 Meter über dem Boden, da wird die Maus draufgesetzt.
Ja, warum
und
hängt frei in der Luft?
Ja, wenn sie nicht drauf bleibt, dann fällt sie runter und schlägt sich. Und das tut sehr weh. Da bleibt sie lieber drauf.
Und das mag sie nicht.
Und das macht sie also nicht gerne runterfallen. Und da hat sie Angst vor, nachdem sie das einmal erfahren hat. Und das genügt zur Motivation, dass sie möglichst schnell aus dem Ding wieder raus will.
Ja, sie ist also gar nicht gerne auf dem Labyrinth.
Nein, sie ist sehr ungern drauf. Und sie wird auf den Anfang gesetzt und hat nun all diese Wegmöglichkeiten vor sich und 21 Blindgassen führen also an Enden, wo man nicht weiter kann, wo man umdrehen muss. Aber man kann die vermeiden und auf einem kürzesten Weg bis zum Ziele kommen, sodass diese 21 Blindgänge vermieden werden. Und so wie sie am Ziel ist, wird sie abgeholt und wird nach Hause gebracht in ihren schönen, behaglichen Wohnplatz. Und da ist Futter. Und das ist das Motiv, das sie veranlasst, so schnell wie möglich zu diesem Ziel zu gelangen.
Aber die Frage, warum so schnell wie möglich richtig durch dieses Labyrinth?
Weil es schneller geht, weil sie schneller rauskommt.
Sie will also mit größtmöglichster Schnelligkeit diese Sache hinter sich bringen.
Jawohl.
Wie der Mensch, der durch eine Lawinengegend läuft, auch so schnell wie möglich durchgeht, damit ihm nichts passiert. Und sie weiß, da kann sie, oder sie hat erfahren, dass sie herunterfallen kann. Deswegen sucht sie sich den schnellsten Weg, weil sie erfahren hat, am Ende wird sie von dieser hässlichen Sache befreit.
Und die Not, dass man auf diese Weise nur schnell durch dieses gefährliche Ding hindurchkommt, aus dieser Not entsteht die Fähigkeit, es richtig zu machen.
Ja, eben vermöge Versuch und Irrtum, nicht wahr? Also sie lernt, wenn ich diesen Weg einschlage, da komme ich nicht weiter, muss ich umkehren. Und wenn ich so gehe, dann komme ich bis zum Ende, dann werde ich am ehesten abgeholt.
Also noch die alte Kombinationsgabe, noch keine eigentliche
Weiter nichts, nein. Und jetzt kommt Folgendes. Also dieses Tier hat das gelernt. Nun muss ich erst noch schnell von den Orientierungsmitteln sprechen. Also eins ist natürlich das Auge. Aber blinde Mäuse lernen ebenso schnell wie Sehende. Es geht also auch ohne das Gesicht, das unser einem ja sofort Überblick und eine gute Hilfe gibt. Dann zweitens helfen sie sich olfaktorisch, also indem sie kleine Harntröpfchen auf dem richtigen Wege vor allen Dingen absetzen und dann können sie denen entlanglaufen.
An der Geruchsspur.
An der Geruchsspur, Ariadnefaden geruchlicher Art. Und den nimmt man ihr weg durch Entduften. Also dass die ganzen Aluminiumlineale werden auf 600 Grad erhitzt und dann ist diese Duftspur hundertprozentig zerstört. Wenn man das einmal zum ersten Mal gemacht hat, ist das Tier etwas desorientiert, macht Fehler, die sie vorher nicht mehr gemacht hat. Also man sieht, dieses Mittel hat ihr geholfen, aber sehr bald geht's auch ohne dem. Und dann können drittens noch akustische Hilfen, Echos und so weiter, ihm die Gesamtrichtung, die es einzuschlagen hat, um am schnellsten zum Ziel zu kommen, vorweisen. Und das schaltet man aus, indem man nach jedem Gang, jedem Lauf das Labyrinth in seiner Ebene um 90 oder 320 und irgendwelche sonstigen Grade dreht. Dadurch wird auch diese Hilfe genommen. Und trotzdem kann das Tier das. Nun ist die Frage, was kann da noch für ein Orientierungsmittel sein? Da würde man in erster Linie daran denken, an das, was wir Kinästhetik nennen. Das heißt also etwa so, wie wenn wir Schreibmaschine schreiben, dann haben wir es in den Fingern. Wir brauchen nicht auf die Tasten zu sehen. Der Blindschreiber, der hat das in den Fingern, sagt man. Das heißt also mit anderen Worten, er weiß die Abstände, er weiß die Orte. Und da gehen die Finger ganz automatisch. Und so weiß der sozusagen seine Füße wissen, nachdem ich so und so weit gerade ausgelaufen bin, jetzt kommt eine Rechtswendung, dann kommt eine Linkswendung und so fort. Oder beim Spielen eines Streichinstruments, sagen wir mal der Geige. Nun, wenn ich jetzt plötzlich anstatt der Geige ein Cello in die Hand nehme, dann ist die Seite doppelt so lang und die Griffe sind doppelt so groß, die ich machen muss. Sonst stimmt alles überein. Dann muss ich von Neuem lernen. Also ich bin da ein hundertprozentiger Kinästhetiker. Dagegen die Maus, wenn ich der das Labyrinth linear verdoppelt gebe, doppelte Größe, läuft sie beim ersten Mal, stutzt sie, wenn sie die Strecke gelaufen ist, die zur ersten Wendung führte, da ist keine Wendung. Da geht's nur geradeaus. Fängt sie an zu suchen. Läuft weiter. Jetzt kommt die Wendung. Nachdem das zwei- oder dreimal passiert ist, schnappt die Vorstellung ein und das Tier läuft geradewegs schneller als das Originallabyrinth, dasjenige von der doppelten Größe durch.
Ja.
Das heißt auf Deutsch, es hat eine, was der Wolfgang Köhler eine Gestalt eine gestaltete Vorstellung gebildet, die eigentlich als ein Begriff genannt werden muss, insofern, als man transponieren kann. Man kann von der Größenordnung absehen.
Also nicht ein Bild, sondern genau schon ein Begriff. Genau,
ein Gespaltbegriff, nicht wahr?
Ja.
Genau wie ich die Melodie erkenne, ob sie langsamer oder schneller, ob sie in verschiedenen Tonhöhen, verschiedenen Tonarten gegeben wird. Ich kann sie transponieren. Und so kann ich hier die Größentransposition machen.
Also das wäre das wirklich Neue und Ungeheuerliche, was da an der Stelle beginnt.
Ich glaube also, was anderes kann man nicht annehmen als Erklärung. Und es kommen weitere Transpositionen. Sie kann von der Winkelgröße absehen und sie kann sogar das ganze Ding ins Spiegelbild umgesetzt kriegen. Und trotzdem läuft sie beim ersten Male nach einigen Stutzen an den ersten zwei Wendungen richtig.
Ja, die Fähigkeit ist natürlich erstaunlich. Das Tier kann also sozusagen die ganze Geschichte verdoppeln und dann richtig laufen. Das Labyrinth wird verschieft, die Winkel werden anders. Das Tier kann trotzdem das übertragen, was es am ersten Labyrinth gelernt hat. Trotzdem, Herr Köhler, Gestaltbegriff würden wir, glaube ich, also von uns aus noch nicht sagen. Diese Fähigkeit, ein Gestaltganzes, wenn ich einmal so sagen darf, zu erfassen, das ist ja noch keine begriffliche Fähigkeit. Das haben wir ja auch beim Kind, das sicher noch nicht denken kann. Da ist also eine Art, im Effekt kommen wir auf das Gleiche, eine Art Mittelfunktion, die noch nicht denken ist, aber schon knapp vor dem Denken steht. Aber ich glaube, dass wir im Effekt, um es noch einmal zu sagen, auf das Gleiche kämen. Es ist jedenfalls eine, sagen wir, höhere Leistung als die des reinen gedächtnismäßigen Lernens. Irgendetwas wird dort erfasst, in einer Gestaltanschauung fixiert und diese Gestaltanschauung lässt sich verwenden.
Sie finden also, Herr Heiß, dass das doch mehr ist als ein anschauliches Bildschema.
Unbedingt. Mehr als die einfache Übertragung einer Anschauung auf eine andere. Natürlich erkennt ein Tier, das Augen hat, irgendetwas wieder. Aber hier wird ja etwas übertragen, in demselben Maßstab auf einen größeren und anderen Gegenstand. Und da liegt ein eigentümlicher Vorgang, der ja dem Begreifen schon sehr ähnlich ist.
Der Sinn ist eben dafür die Anschauung gar nicht mehr derselbe. Und deswegen muss es etwas mehr sein als anschauliches Erfahren, sondern schon fast begreifen.
Ja, und das wird eben noch deutlicher in den, also etwa in den Kolkraben.
Man kann nicht nur sagen, Sie sagten eben, dass er dabei nicht denkt. Nur das kommt gleich wieder auf die Definition an. Darauf kommen wir ja dann noch zu sprechen. Also ich würde dieses ein unbenommtes Denken nennen und möchte es vergleichen mit der, genau derselben Leistung, die wir machen, wenn wir zum Beispiel lesen oder schreiben. Ich weiß die Gestalt dieser Buchstaben, was ein G ist und ein K und so weiter. Das kann ich in beliebiger Größe zeichnen, erkennen, schreiben und lesen. Und ich kann es schief nach rechts oder nach links verschieben. Und ich kann es auch im Spiegelbild schreiben. Und kann es auch im Spiegelbild lesen und kann es als den betreffenden Buchstaben erkennen. Das ist im Prinzip genau dieselbe Angelegenheit, dieselbe Leistung wie von dieser Maus. Und wenn diese Dinge nicht vorhanden wären, dann müssten Sie ja doch jede Schrift neu lernen und könnten diese Transposition nicht machen. Ist geradezu eine Voraussetzung des Lesens und Schreibens.
Natürlich ist es eine Voraussetzung des Lesens und Schreibens, aber unbenanntes Denken, man kann es so nennen, es ist vielleicht das noch kein unbenanntes Denken. Denn sehen Sie, Herr Köhler, dann müssten Sie Folgendes auch schon unbenanntes Denken nennen. Also die vielfachen Versuche. Das Kind bekommt Besuch eines Arztes, der Arzt sticht es, der Säugling nicht. Das nächste Mal, 10 Tage später, kommt der Arzt wieder, das Kind fängt an zu schreien, so wie es den Arzt sieht. Auch das Kind hat jetzt schon diese Gestaltanschauung gebildet. Mann, weiß, sticht mich. Also schreie ich schon vorweg. Und auch das wäre dann schon ein unbenanntes Denken. Auch hier ist schon eine Übertragung und Erweiterung.
Ja, da kann man doch schon primitivere Deutungen machen. Also es würde unter Umständen genügen, es würde durchs Experiment gemacht werden müssen, ob nicht alleine schon das Vorzeigen eines weißen Mantels ohne Person darin und so weiter, auch diese Reaktion auslösen würde und einiges mehr. Also das möchte ich nicht ohne weiteres. Aber wenn Sie gestatten, kommen wir gleich dann auf diese Zählversuche, bei denen das ja vielleicht noch etwas deutlicher wird. Also Sie laufen schon seit 30 Jahren und es ist natürlich nicht leicht, ohne Anschauungsmaterial von Ihnen zu erzählen. Es war ungemein umfänglich, diese Arbeit an 8 Tierarten bisher. Also nehmen wir mal irgendein Beispiel. Der Kolkrabe lernt erst einmal das, was wir nennen, Anzahlen sehen. Das würde also bedeuten, dass er unterscheidet, wie viele Objekte in einer Gruppe liegen. Zum Beispiel geben wir ihm 5 Näpfe, die alle gleich sind, auf jedem dieser Näpfe einen Deckel und auf einem Deckel stecken 3 Reißzwecken, auf dem zweiten Deckel stecken 4, auf dem dritten 5 und dann 6 und auf dem fünften Deckel stecken 7 Reißzwecken drauf.
Ja.
Und zwar die Reißzwecken jedes Mal in der Anordnung wie auf Dominosteinen vorerst.
Also wie ungefähr?
Na, also die 5 zum Beispiel 4 Stück im Quadrat. Und wo sich die beiden Diagonalen schneiden, einer in der Mitte.
Ja. Nun sind also die Töpfe markiert.
Sind markiert.
Jeder mit einem bestimmten Zahlenzeichen.
Und, jawohl. Und derjenige Topf, wo die 5 Punkte drauf sind, diese Domino 5, da ist ein Köder drin.
Ja.
Und jetzt deckt der auf und findet den Köder und kann also, alles andere wird variiert.
Ja.
Ständig wird abvariiert. Stellung und alles, nicht wahr? Könnte ich eine halbe Stunde reden, all diese Abvarianzen. Und dann stellt er sich, findet er, wenn ich den Fünferdeckel aufmache, werde ich belohnt. Und wenn ich die anderen, da ist nichts drin. Und auf die Weise lernt er, jedes Mal die 5 zu wählen.
Also das ist zunächst einmal die Dressur. Er wird dressiert auf die 5er, und ich möchte es ganz genau sagen, auf den 5er-Deckel, wo die 5 Reißzwecke in der Dominostellung aufgetragen sind. Nicht?
Jawohl.
Und bis dorthin wäre das gar nichts Erstaunliches. Das wäre ein Dressurversuch wie andere auch und ein Lernversuch wie andere auch. Und nun kommt es
ja. Es wäre also eben nichts weiter als eine Figurendressur, Dressur auf eine bestimmte Figur. Nachdem er dieses kann, werde ich jetzt plötzlich die Reißzwecken nach jedem Versuch abnehmen und nicht wieder in Dominostellung aufstecken, sondern in ganz beliebigen, wie es der Zufall will.
Ja, also beispielsweise eine Reihe von 5.
Oder in sonst irgendeiner völlig beliebigen Anordnung.
Ja.
Und dann, dabei stellt sich heraus, dass dieser Kolkrabe, das war der Jakob, bei dem ging das so, mein Kolkrabe Jakob, der hat in dem Moment, wo ich also diese 100%ige Figurenhilfe mit einem Schlage radikal aufgab, die Aufgabe besser gelöst als zuvor. Mit dem noch höheren Prozentsatz, hat genau hingeguckt.
Ich muss mich vergewissern, also dieser kluge Jakob kommt wieder herein, nicht? Wieder stehen da 5 Töpfe. Wieder ist auf jedem Topf ein Deckel und wieder sind auf jedem Deckel verschiedene Reihen.
3, 4, 5, 6 und 7.
Ja, ein Deckel hat auch 5 Reihen.
Jawohl.
Aber die sind nun nicht mehr so angeordnet wie im Domino, sondern in einer anderen Figur.
In völlig jedes Mal einer anderen Anordnung und jedes Mal wählt er die 5 und die anderen nicht.
Ja, und der kluge Jakob geht stracks darauf zu,
schmeißt den Deckel runter,
jawohl. Lässt die anderen stehen, marschiert wieder ab.
Jawohl.
Wie kommt er dazu?
Also Das ist die Frage. Durch die Dressur. Die 5 zu bevorzugen, bei den anderen hat er nie was gekriegt.
Aha, und was da die Leistung über die Dressur hinaus ist, das ist, dass
er
die Reißzwecken erkennen kann.
Dass er sieht, das ist die richtige Anzahl.
Ich kann das nicht sagen.
Er kann zählen, aber auf eine ganz andere Weise, als man früher ein Pferd, den klugen Hans, zählen sieht.
Ja, natürlich.
Ja, ja. So eben so mit
also
so
dieses kriegt, nenne ich unbenannte Anzahlen sehen. Unbenannte. Und nun kommt also noch der Clou, das ist sehr wichtig. Man könnte jetzt immer noch einwenden, er sieht bloß Quantitäten von Reißzwecken. Denn das Gelb, Oberflächengelb von 5 Reißzwecken ist natürlich weniger als 6. Reißzwecken. Und mehr als 4. Weiter hat er gar nicht gelernt. Hier ist mehr Gelb drauf und da ist weniger Gelb drauf. Jetzt nehme ich statt dieser Reißzwecken, mache ich mir einen Fladen, einen Kuchen aus schwarzem Plastilin und reiße den in lauter Stücke kaputt, wie es der Zufall will.
Große und kleine.
Also manche sind 50 mal so groß wie die kleinsten.
Ja.
Eine ungeheure Variabilität. Die Form jedes von diesen Dingern, diesen Scheiben, ist vollkommen verschieden. Der Umriss ist verschieden. Und nun mache ich aus diesen Dingern eben 3, 4, 5, 6 und 7er Gruppen. und zwar jedes Mal anders. So dass also jetzt auch die Menge des Schwarz, zum Beispiel bei 3, viel, viel größer sein kann als bei 7 und umgekehrt. Das ist auch kein Anhalt mehr. Und wiederum hat dieser Jakob nicht schlechter geleistet in dem Moment, wo plötzlich diese fürchterliche Erschwerung eintrat. Wenn Sie selbst also mit solchen Steinen Domino spielen wollten, dann würden Sie in einem Fort Fehler machen.
Aha, die Menschen kämen in Verlegenheit.
Wir kommen also, wir müssen tatsächlich also sehr genau hingucken, um dieses zu tun. Und wir neigen immer dann mit dem Finger abzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5.
Ja. Ich kann nämlich noch nicht genügend staunen darüber, über das Ergebnis. Gut, da kann er zählen, selbst unter den erschwerendsten Bedingungen. Mhm. Warum kann er denken, indem er zählen kann? Ein Wieso Moment. Sind Sie der Ansicht, dass ich denke?
Wir werden gleich weitermachen. Ja. Jetzt kommt der nächste Versuch. Jetzt kommt die Wahl nach Muster. Das ist schon wieder ein guter Schritt. Also bisher ist er dressiert worden auf die 5. Die anderen Zahlen, die sind negativ gewesen. Also ich brauche da nicht zu wählen, da kommt nichts bei raus. Von jetzt ab wählt er nicht mehr die 5, sondern er muss in jedem Versuch eine andere Zahl wählen. Nämlich vor den 5 Näpfen liegt ein Deckel auf der Erde. Das ist der sogenannte Musterdeckel. Und der trägt in diesem Versuch zum Beispiel 5 Punkte. Im nächsten trägt er 6 und im übernächsten 7 und so weiter. Jedes Mal eine andere Zahl. Und jetzt soll er immer den von den 5 Napfdeckeln aufmachen, der dieselbe Anzahl hat wie das Muster. Und jedes Mal wechselt. Jetzt ist er also nicht mehr dressiert auf eine bestimmte Anzahl, sondern er soll unter 5 verschiedenen die einzige der Mustergleiche wählen. Und das ist doch schon ein ziemlich komplizierter Ansatz, möchte ich glauben.
Ja, das tut er. Also der Vorgang ist dasselbe, wie wenn ich außen an ein Haus schreiben würde, der hereingeht, hat diesmal ins Zimmer 4, diesmal ins Zimmer 5 zu gehen. Jawohl. So zeigen Sie ihm vorher an, welchen Deckel er von welchem Näpfchen er abheben muss. Ja. Eins noch zur Genauigkeit. Der Anzeigedeckel trägt aber wiederum nicht eine optisch gleiche Figur,
sondern
nur dieselben Zahlen.
So optisch verschieden wie nur irgend möglich.
Der Musterdeckel. Ja. Und der Musterdeckel ist also auch optisch gar nicht gleich dem, der die gleiche Anzahl hat.
Nicht im Geringsten.
Das ist schon unheimlich.
Und alleine die Anzahlgleichheit ist jetzt das Wahlkriterium.
Ja.
Also optisch. Bei optischer Differenz der Formen, der gedeckten Fläche, der Anordnung von allem, was variiert werden kann.
Also nochmals, der Musterdeckel trägt, sagen wir, 5 Teile des Fladens, die verschieden groß sind, und der richtige Deckel trägt 5 Reißzwecke.
Ja.
Und da fängt es an, schon sehr merkwürdig zu werden, denn da lässt sich, also ich sehe wenigstens keine Möglichkeit mehr, da lässt sich nicht mehr leugnen, das Tier hält sich nicht an den optisch vergleichbare Qualität, die ist ja gar nicht mehr vorhanden, sondern das Tier muss hier irgendwie begreifen, dass das 5 heißt, ohne die Zahl 5 natürlich zu haben. Und das, was es da als 5 heißt, Aha-Erlebnis hat, das sucht er sich unter den verschiedenen Töpfen heraus.
Jetzt muss ich mich etwas beeilen, dass wir hiermit durchkommen. Es kommt noch ein ganzer Haufen Zeug. Also das zweite Vermögen, das erste war Anzahlen zu sehen, das zweite Anzahlen abzuhandeln. Also jetzt kommt ein Vermögen, das mit Optik, mit Sehen gar nichts zu tun hat, sondern nur sich bezieht auf die Anzahl der Wiederkehr eines Ereignisses, zum Beispiel einer Futteraufnahme, eines Schluckens, eines Köders. Beispiel, wir geben eine lange Reihe von Näpfen, die alle indifferent gleich zugedeckt sind, und geben etwa in den ersten Napf 7 Köder hinein. Das Tier kommt und findet im ersten Napf 7 Köder, schmeißt alle weiteren Deckel ab und findet keine weiteren. Im nächsten Versuch findet er im ersten Napf einen Köder, im zweiten auch und so fort. Er muss 7 Näpfe aufmachen und dann hat er 7 Köder gefunden. Und so wird von Versuch zu Versuch jedes Mal die Anzahl von 7 Ködern in wechselnder Weise eingelegt, sodass das Tier mit der Zeit lernt, ich muss so lange Deckel aufmachen, beliebige Anzahl, bis ich 7 Köder habe. Und das lernt er. Das wäre das zweite Vermögen, Anzahlen abzuhandeln.
Das Tier wird also darauf dressiert, 7 Köder darfst du nehmen. Nicht mehr, sondern 7.
Er ist ihm nicht verboten worden. Er hat aufgedeckt und hat weiter keine mehr gefunden. Und dann hat er sich das abgewöhnt, diese unnötige Arbeit zu leisten und hört immer auf, ohne gestraft worden zu sein.
Gut, er hat was gelernt. Also diese umständliche Sache gelernt.
Die hat er gelernt, ja.
Aber das, wenn man etwas gelernt hat, heißt das noch nicht, dass man denken kann.
Nein, ich will nur eben sagen, dass er also dieses zweite Vermögen auch hat, nicht wahr? Er kann also erstens Anzahlen sehen und zweitens kann er Anzahlen abhandeln. Nun komme ich zum entscheidenden Punkt. Wenn ein Mensch, der kann das natürlich beides, und ein Mensch kann ohne weiteres jetzt die Kombinationsaufgabe lösen, dass ich ihm etwa zumuten würde, gesehene Anzahlen abzuhandeln. Zeige ich Ihnen 5 Finger, dann heißt das, Sie dürfen sich 5 Kirschen nehmen. Und wenn ich Ihnen 2 Finger zeige, dann dürfen Sie sich 2 nehmen. Sie dürfen sich immer so viel nehmen, wie Sie Finger gesehen haben. Gesehene Anzahlen abzuhandeln, das ist banal für Sie, denn Sie können mit 2 ebenso gut eine gesehene Menge wie eine Sukzession von 2 Ereignissen nennen. Denn Sie zählen benannt. Aber das Tier hat ja keine Zahlwörter. Es kann nur unbenannt zählen. Und nichts Anschauliches vereint diese gesehene Menge und die Sukzession der gleichen Anzahl. Und das lernt das Tier tatsächlich. Und ebenso lernt es das Gegenstück, abgehandelte Anzahlen zu sehen.
Naja.
Und das ist, glaube ich, eine Angelegenheit, die doch wohl keine andere Erklärung möglich macht, als dass hier unbenannte Begriffe von einem außerordentlich hohen, ja man muss doch wohl sagen, Abstraktionsgrade, der nicht mehr anschaulich ist, gebildet worden sind.
Also natürlich, es ist eine erstaunliche Tatsache. Unbenannte Begriffe, das wäre ja nun ein Widerspruch in sich. Der Begriff ist ja immer Benennung. Aber das soll keine Kritik sein. Ich sehe den Tatbestand genauso wie Sie. Man kann ihn etwa so schildern. Das Tier hat eine Zahlvorstellung, ohne seine Zahl zu haben. Geschweige den Begriff einer bestimmten Zahl. Also was hat es?
Wir sind wieder in der definitorischen Schwierigkeit. Also wenn Sie den Begriff für den Begriff fordern, dass er benannt ist, dann haben Sie recht. Aber ich spreche von unbenannten Begriffen und würde sagen, wir würden niemals benannte Begriffe haben, das heißt also Wörter für Begriffe haben, wenn wir nicht vorher unbenannte Begriffe gehabt hätten, die uns veranlasst haben, ein Wort dafür zu bilden.
Ah, das ist das ganz Wesentliche.
Ja, aber
was haben wir, haben Sie eben gefragt, Herr Heiß. Und was ist es denn nun? Wir sind als Menschen nicht das Wesen, das die Sprache hat, sondern wir würden die Sprache nur haben, oder wir haben sie nur, wie Sie sagen, Herr Köhler, weil wir vorher unbenanntes Denken gehabt haben.
Ja, also nun, eins muss der Genauigkeit halber gesagt werden, der Begriff ist ja immer ein Wort. Das ist nun einmal seit Urzeiten festgestellt. Es müsste wohl so sein, eine unbenannte Begriffsvorstellung oder etwas derartiges. Nur damit wir nicht in den Widerspruch bekommen, dass wir sagen, unbenannte Nennungen, unbenannte Begriff ist ja ein Wortwiderspruch in sich. Die Sache ist klar, das Tier muss unbenanntes Begreifen im Sinne haben, dass es unbenannte Begriffsvorstellungen hat.
Ja.
Und das ist nun tatsächlich ein erstaunliches Ergebnis.
Ja, aber wieso kann man dann sagen, dass man sagt dann, oder Sie beide sagen dann, dass das Tier nur deshalb nicht weitergekommen ist, also sagen wir mal so weit wie der Mensch, weil es nicht dazu gekommen ist, Sprache zu haben.
Genau, genau.
So weit müsste man gehen.
Ja, genau.
Und man müsste jedenfalls sagen, dass das Tier die gewisse Denkmittel hat. Das ist ja sehr sonderbar. Niemand bestreitet heute mehr, dass das Tier Intelligenz hat. Aber kaum ein Forscher findet sich, der sich entschließt zu sagen, das Tier kann denken.
Ja, Sie heißt, sind doch der Ansicht, dass die Sprache nicht entscheidend ist bei dem Vorgang des Denkens, nicht?
Nein.
Ein Mittel, ein Vehikel, nicht? Ein Instrument, ein Artikulationsinstrument, doch nicht mehr.
Ja.
Dann sind Sie also der Ansicht, dass tatsächlich die Grenze zwischen Mensch und Tier, was das Denken angeht, gefallen ist.
Ja, wir müssen ja aus anderen Vorstellungen und Erfahrungen heraus, die durchaus zu den Köhlerschen Versuchen passen, sagen, sicher durchläuft das Säugling und das Kind eine Periode im Sinne des unbenannten Denkens von Herrn Köhler. Wir würden es etwas anders nennen. Wir würden sagen, es denkt, noch ehe es in Begriffen denken kann. Es hat eine Art von, sagen wir, anschaulichem Denken.
Ja.
Und nun, wenn Herr Köhler bei seinen Versuchen dasselbe beim Tier nachweist, dann verschiebt sich natürlich die Sache doch sehr. Dann würden wir sagen, selbstverständlich mit der Ausbildung und Entwicklung der Sprache beginnt ein ungeheuer viel fähigeres Instrument des Denkens zu arbeiten. Aber das Denken ist vorher schon da.
Aber Herr Köhler geht doch so weit, dass er sagt, dass das Denken bei den Tieren, das er da in den letzten Versuchen geschildert hat, gar nicht mehr ein bildhaft anschauliches Denken, wie Sie, Herr Heißes, eben für die kindliche Stufe angeführt haben, gar nicht mehr ist, sondern doch schon mehr ist, unanschaulich und obwohl noch nicht begrifflich, so doch nicht ein bildhaftes Denken, wie man es den frühen Kindesstufen immer hinzugibt.
Ich glaube, dass der Unterschied mehr da ein terminologischer ist. Das bildhaft anschauliche Denken dürfte sich wohl weitgehend mit dem unbenannten Denken decken.
Also ich will doch lieber sagen, ein Begriff, der kann ja doch realisiert werden durch eine Unzahl von Bildern. Und er deckt das, was diese Bilder gemeinsam haben. Das können sie nicht abbilden. Man kann einen Begriff nicht abbilden. Man kann ihn nur illustrieren durch einzelne Beispiele.
Also,
und wenn dieses Vermögen nicht da wäre, dann gäbe es keine Begriffe. Und der Begriff würde niemals einen Namen bekommen haben, wenn nicht vorher schon auf der tierischen Stufe dieses Vermögen vorhanden wäre. Und der junge Säugling, der ist ja, solange er nicht spricht, methodisch gesehen in genau derselben Situation, oder wir ihm gegenüber in genau derselben Situation, wie gegenüber einem nicht sprechenden Tier.
Ja, ist das aber nicht nur ein bloßes Identifikationsvermögen von also, Sachen, Tatbestände und dergleichen.
Ja, wir haben ja doch Beispiele, die wird jede Mutter sie anführen können, dass irgendein Kind etwas erlebt in einem zu einem Zeitpunkt, das noch nicht spricht. Und später hat es gelernt zu sprechen und schildert jetzt dieses Erlebnis, welches es gehabt hat zu einer Zeit, da es noch nicht sprach. Da haben Sie den Übergang.
Ja.
Das ist sozusagen die Menschwerdung, wenn wir sagen, Mensch ist eben dieses Wesen, das unbenanntes Denken mitbekommen hat, die Fähigkeit des unbenannten Denkens, und hat es als einziger benannt.
Also Sie meinen tatsächlich dann, wenn Sie das anführen, dass in dem Zeitpunkt, wo das Kind zu sprechen fähig ist, diese nun entstehende Sprache nicht etwas ist, was eben an diesen Zeitpunkt nur gebunden ist und dann eben alle Denkmöglichkeit, auch alle Menschwerdung erst enthält, sondern dass etwas vorangegangen ist, was sozusagen mitproduziert, diese Sprache.
Und niemals,
diese Sprache mit hervorbringt.
Niemals hätte dieses Kind sinnvoll zu sprechen lernen können, wenn ihm nicht unbenanntes Denken eigen wäre. Denn es hätte dann sonst ja keinen Sinn und keine Anschauung mit dem Worte verbinden können.
Ja, Herr Heiß, das müssen Sie sagen. Auf diese Weise ist ja doch die Sprache in einer Art gemindert der Bedeutung nach, wie es bisher weder die Sprachphilosophie noch die Denkphilosophie, die Erkenntnisphilosophie je zugegeben hat.
Ja, ganz sicher.
Ja.
Natürlich ist das Problem noch etwas komplizierter, denn wenn die Sprachentstehung läuft ja zunächst einen eigenen Weg und schließt sich offenbar nicht unmittelbar an dieses unbenannte Denken an. Das wird sie ja schön deutlich etwa an, oh Gott, an solchen hübschen Dingen, wie sie Sterne aufgezeichnet hat, dieser bekannten Tatsache, dass die Kinder so die Sprache erst manipulieren, ohne sie mit der Wirklichkeit zu vereinen. Also um es ganz klar zu machen, der kleine Junge, der immer den Schlüssel abzieht. Und da fehlt eines Tages der Schlüssel und da wird er gefragt, wo ist der Schlüssel denn? Und da sagt er, die Spinne hat ihn defresst. Und dann sagt er, Bubi, das ist doch nicht wahr. Und dann sagt er, der Hundi hat ihn abgebissen. Und dann sagt man wieder, das ist nicht wahr. Und dann sagt er, Tante Martha hat ihn genannt und ist die Treppe gelaufen. Also, er entwickelt beliebige Vorstellungen, sprachliche Vorstellungen, kann sie aber mit der Wirklichkeit, verbindet sie gar nicht mit der Wirklichkeit. Er hat nämlich den Schlüssel nicht genommen. Es geschah nicht etwa aus schlechtem Gewissen. Aber gefragt, entwickelt er mit seiner Sprache irgendwelche Vorstellungen. Und dieser Prozess, wo Sprache, also begriffliches, wörtliches Denken, sich mit dem anschaulich unbenannten Denken vereint, das ist noch einmal eine Sache für sich.
Ja, also er weiß die Wahrheit in diesem Fall. Er sagt sie aber nicht gleich, nur weil
er... Nein, er weiß sie gar nicht.
Wer?
Er weiß sie gar nicht.
Er weiß sie nicht.
Er weiß sie nicht.
Wie er den Schlüssel genommen hat,
fantasiert irgendetwas. Er fantasiert ja, irgendetwas und das sagt er halt.
Ja, und wann kommt das Richtige heraus? Er spielt mit der Sprache deswegen, weil er doch aus dem unbenannten Denken allmählich sozusagen sich mit der Sprache in eins zu setzen versucht und die Sprache sich anpasst oder dem unbenannten benannten Denken anpasst, bis daraus die Wahrheit herausspringt.
Ja,
oder?
Das geschieht aus der harten Erfahrung.
Also in diesem Fall kann er ja diese Wahrheit nicht sagen, weil er sie nicht erlebt hat. Und im Übrigen, wenn er Wahrheit sagen will, muss er sie erlebt haben, nicht wahr? Und tatsächlich kann man, also das ist das Gegenstück zu ihrer reizenden Geschichte, die eben reines Fantasieren bedeutet. Das Kind hat eben gestaltende Fantasie und kann also, wenn man so will, flunkern, nicht wahr?
Ja, ja.
Aber ohne das Gefühl, dass das verboten sei.
Aber Herr Heiß will noch was anderes damit sagen.
Ja, da liegt etwa unsere heutige Auffassung, dass wir annehmen würden, dass die Sprache der eigentliche Träger der Fantasievorstellungen vielleicht doch ist. Und ich wage es kaum zu sagen, vielleicht liegt da die Grenze, dass das Tier ein unbenanntes Denken hat, aber keine Fantasievorstellungen. Ich weiß es nicht.
Es kann also träumen, es wird immer wahrscheinlicher, dass die Tiere träumen können.
Das glauben wir auch, aber ja. Träume sind keine Fantasie.
Keine Fantasie, aha. Dann wäre also die Sprache das Mittel, Fantasievorstellungen auszudrücken, also auch im Denken spekulativ zu sein, aber das Denken im Verhältnis zur Wirklichkeit hat mit der Sprache gar nichts notwendig zu tun.
Ja, so ungefähr.
Aber ich
mit aller Vorsicht gesagt, nicht? Ja. Beweise gibt es dafür noch nicht. Nur dazu, wir unterscheiden ja sehr scharf. Der Traum, der aus Erinnerungs- und Tagesresten besteht, hat nichts mit Fantasievorstellungen zu tun.
Ja, aber ich würde auch sagen, wenn ich fantasiere, das tut ja noch jeder Mensch zu seiner Unterhaltung, dann ist es auch primär wortlos und es kommt nachher darauf an, wenn also jemand sich dafür interessiert, was ich fantasiert habe, dann werden mir schon die Worte einfallen, um das darzustellen.
Ja, das
was ich behalten auch. Habe von meinen Phantasmen.
Da gibt es wiederum diese sehr schönen Untersuchungen von Kindern, die ja, das geschieht viel häufiger, als man das weiß, in bestimmter Zeit sich Fantasievorstellungen bilden. Ganz kurz eine Geschichte, der Teller fällt runter, die Tante fragt, wer hat den Teller zerschmissen? Und das Kind sagt, der Abschock. Vollkommen neues Wort. Abschock.
Abschock.
Und von dann ab existiert dieser Begriff
der Abschock
für ihn weiter.
Als ein Gespenst.
Ja, der wird nun personifiziert. Der Abschock wohnt hinter der Heizung und der Abschock hat dies getan und der hat jenes getan. Das ist also eine richtige zweite Begleitfigur des Kindes. Das gibt es sehr oft nebenbei bemerkt.
Jetzt möchte ich noch eine abschließende Frage stellen. Ihre Untersuchungen, Herr Köhler, sind doch nicht nur allein aus zoologischen oder tierpsychologischen Gründen gemacht, sondern indem Sie zugleich das Denken betreffen, wollen Sie doch damit etwas finden oder haben etwas damit gefunden, was die Menschen betrifft. Also es gibt Vorgänge nach Ihren Ergebnissen vor der Sprache, die schon gleichwertig dem eigentlichen Denken, den eigentlichen Denkvorgängen
sind. Nicht ganz gleichwertig vielleicht.
Nein, also doch nicht.
Insofern nicht, als das Tier sie nicht benennen kann. Aber ich würde sagen, erstmal selbstverständlich ist Ihre Frage zu bejahen, alles, was wir treiben in der vergleichenden Verhaltensforschung, ist keineswegs lediglich aus Interesse an dem, was eine bestimmte Tierart macht, sondern immer im Vergleich zu Menschen. Und im stammesgeschichtlichen Sinne, um uns selber zu verstehen.
Ja, aber Sie
und
sagen
so
doch
auch hier in diesem entscheidenden Punkte, ganz selbstverständlich. Und ich würde eben sagen, der Mensch würde niemals zu sprechen begonnen haben, wenn er nicht von den Tieren dieses unbenannte Denken stammesgeschichtlich übernommen hätte. Und dieses alleine ermöglicht ihm eben nicht nur zu fantasieren, sondern tatsachengetreu und tatsachengerechte Aussagen zu machen. Und das tut tatsächlich ein Kind, nachdem es nur ganz wenige Wörter erst sinngerecht gelernt hat, bildet es auch bereits daraus seine ersten tatsachentreuen zwei Wortsätze und würde dieses nicht können, wenn sie vorher nicht beobachtet hätte.
Ja, aber Sie haben damit, Herr Köhler, gesagt, dass die Sprache nur eine Artikulationsmethode ist, etwas relativ Unwichtiges. Die Tiere sind nicht dahin gekommen, die Menschen sind dahin gekommen. Und andererseits hat Herr Heiß gesagt, es gibt doch begriffliches Denken, das mehr ist, auf dem Wesen nach mehr, als das unbenannte Denken. Aber Sie müssen zugeben, dass es zugleich begriffliches Denken gibt, das dass das ganz benannt ist und doch eben nicht im Wesen mehr ist als dieses unbenannte Denken bei den Tieren.
Verständlich. Also ich würde nicht sagen, dass das eine Minderung ist des Sprachlichen, sondern im Gegenteil, das Sprachliche, die Sprache wird dadurch geradezu gehoben. Ja. Also eine Wortsprache in diesem Sinne, trotz aller Ansätze, die wir bei Tieren finden, hat kein Tier. Das ist der einzige, das einzige Vorrecht, das Vorrecht alleine des Menschen. Und indem er benannt hat und indem er spricht und dieses neue Vermögen jetzt also zusammenwirkt mit dem Alten, was er mit den Tieren gemeinsam hat, des unbenannten Denkens, dadurch behält er erstens die ganzen Vorteile des Tieres, sich orientieren zu können, und gewinnt all diejenigen Neuen hinzu, die seine Mensch, sein Menschsein ausmachen. Das heißt also Selbstverantwortlichkeit, die Fülle des Darstellungsmöglichkeiten, des Ablegens von einzelnen Begriffen und so weiter, bis hinauf zu Wissenschaft, Kunst, ja, Religion und all diesen Dingen, die also nur dem Menschen eignen.
Also auch nach Ihrer Ansicht ist das Wesen des Menschen doch, dass er das Wesen mit Sprache ist.
Genau.
Und nicht ist das Wesen des Menschen, dass er ein denkendes Wesen ist. Das ist nicht das Spezifische des Menschen. Würden Sie das auch zugeben, Herr?
Ich würde jedenfalls zugeben, dass nach all diesen Untersuchungen immer unausweichlicher wird, dass die Tiere zumindest in unserem Denken sehr ähnliche Vorgänge haben.
Also dass Ideen haben, im Sinne der Phänomenologen, die sagten, dass das die wesentliche Fähigkeit des Menschen ist, ist also gar keine wesentliche Fähigkeit des Menschen mehr.
Dass Ideen haben, das wäre vielleicht noch ein Kapitel für sich, aber jedenfalls, das kann ich durchaus oder muss ich unterschreiben, der spezifische Denkvorgang ist nicht allein dem Menschen gegeben. Das Problem ist hier natürlich bis zu einer gewissen Lösung gelangt. Man könnte es noch weiter verfolgen und es ist wiederum sehr schön, dass gerade aus der Forschung der Tierpsychologie manches Neue dazu gekommen ist. Also gerade zu dem, was Herr Linfer zuletzt so anschnitt, wäre manches noch zu sagen aus der Tierpsychologie. Denn der Unterschied spitzt sich ja immer mehr darauf zu. Geben wir zu, dass Tiere nicht nur Intelligenz haben, sondern richtige Denkvorgänge vollziehen, dann bleibt die eine Grenze, die ja Herr Köhler sehr scharf betont hat, es ist ein unbenanntes Denken. Wie dieses unbenannte Denken vor sich geht, das können wir uns nach diesen Versuchen schon teilweise vorstellen. Manche Fragen liegen noch offen. Und die Fortsetzung wäre dort, wenn man nun einmal nachfragt, umgekehrt, von der anderen Seite ausgeht, welche Sprachmittel, welche Verständigungsmöglichkeiten haben denn Tiere? Und da beginnt ein neues, aber sehr interessantes Thema. Denn es gibt wunderschöne Untersuchungen über die, beispielsweise die Bienensprache.
Glauben Sie, dass die Bienen, entschuldigen Sie diese abrupt naive Frage, glauben Sie, dass die sich auch über uns unterhalten werden? Sondern sie unterhalten sich nur intern über das, was sie wollen.
Da möchte ich das Wort Herrn Köhler übergeben.
Nein, ja, das tun sie nicht. Also Karl von Frisch hat eine seiner letzten Arbeiten über diesen Punkt abgeschlossen mit dem lapidaren Satz, es fehlt ihr ein Wort für die Höhe. Also die beiden Dimensionen des Raumes, links, rechts, vorne, hinten und so weiter, das kann sie alles vermelden, aber wie hoch man fliegen muss oder wie tief, das kann sie nicht. Und da sagt er, das braucht sie nicht. Es ist nicht biologisch bedeutsam für sie und die ihr angeborenen Worte reichen für den biologisch zu erfüllenden Zweck. Zum Geschwätz sind sie nicht geeignet. Etwas grob gesagt. Und man sollte es hier gerade in diesem Zusammenhang, aber da sehen Sie sehr deutlich den Unterschied. Dieses Geschwätz, würde ich sagen, das ist das, was den Menschen groß gemacht hat.
Ja, aber die
Das hat den Menschen zum Menschen gemacht und die Biene bleibt eben gebunden in ihrem biologischen Kreis und da ist sie ideal dran, aber weiter kommt sie nicht hinaus.
Aber die Biene kann also dann nicht weder ins Geschwätz kann sie übergehen, noch in die Forschung. Wir können,
nein,
die
das kann
nicht über uns forschen, aber wir können
via Geschwätz. Wir können über Sie, selbstverständlich.
Aber,
wir können über Sie forschen.
Ja. Aber wir wollen doch noch einmal das Positive festhalten. Also die Biene kann sich jedenfalls verständigen. Das heißt, sie kann anderen Bienen mitteilen, wo, wann, wie und welches Futter gefunden wird.
Ja.
Weiter kann sie nicht.
Ob das nun so sehr viel besser ist als das Schwätzen, das wollen wir denn doch dahingestellt sein lassen.